Ja, guten Morgen. Es geht um Multimedia-Programmierung. Hoffen wir mal, dass vielleicht noch ein paar mehr dazukommen. So langsam habe ich das Gefühl, die Podcasts sind vielleicht im Sommer doch ein bisschen verführerisch, nicht zur Vorlesung zu gehen. Naja, für die da sind. Also, was ich vorhabe zu machen, ist Programmierung mit Animation und zunächst mal zu erklären, was heißt eigentlich Animation, relativ ausführlich. Und Sie sind ja in den Übungen dabei, die zu programmieren. Ich habe ein paar Grundlagen, auch wie man das mit Python und Pygame macht, noch in der Vorlesung drin. Aber ich möchte es vor allem ein bisschen ergänzen damit, wie ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, wie es in anderen Softwareplattformen ausschaut, und werde mich jetzt ziemlich stark auf die Plattform auch konzentrieren, die für Animationen wohl die bekannteste ist, nämlich das Flash. Und sozusagen parallel Ihnen mit Flash und Python so ein bisschen Animationen nahebringen. Das geht heute bis 5.3 und die letzten beiden Themen, 5.4 und 5.5, sind dann in der nächsten Vorlesung, was heißt in 14 Tagen wegen Pfingsten. Dort geht es dann ein bisschen mehr in Gestaltung rein, das heißt, wie muss ich Animationen so aufbauen, dass sie einen realistischen Eindruck vermitteln. Und ein kleines bisschen was, weil man letztlich beim Animieren eben irgendwelche realen Gegenstände irgendwie doch nachbildet, wie man physikalische Modelle in solche Animationen einbaut, was man in der Regel als Spielphysik zum Beispiel bezeichnet oder bei Spielen ganz besonders braucht. Ja, fangen wir mal mit der animierten Grafik an. Wenn man schaut zum Thema Animation, was es so an historischen Quellen gibt, dann ist es doch erstaunlich, wie früh das Ganze losgeht. Dass man nun eine Bewegung in einzelne Phasen zerlegt, ist eigentlich eine sehr, sehr alte Idee. Insbesondere hat man das sehr früh schon gemacht, nicht so sehr mit Zeichnen, sondern indem man versucht hat, überhaupt zu verstehen, wie sind komplexe Bewegungen eigentlich. Und eine Frage, die um die Wende des letzten Jahrhunderts rum sich zum Beispiel gestellt hat, die der Herr Stanford, der Gründer auch der Stanford-Universität war, auch als wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag gegeben hat, ist, wie funktioniert das eigentlich, wenn ein Pferd galoppiert? Ein Pferd bewegt sich so schnell beim Galopp, dass man es mit bloßem Auge praktisch nicht erkennen kann. Und das war so eine typische britische Clubfrage. Gibt es denn einen Moment im Galopp eines Pferds, bei dem das wirklich mit allen Beinen in der Luft ist, mit allen Vieren? Und das ist so ein Meilenstein gewesen, wo ein gewisser Edward Muybridge mit verschiedensten Tricks sehr schnelle Fotofolgen schon geschafft hat zu machen und die hintereinander zu montieren und damit solche Phasenabbildungen von dem galoppierenden Pferd erzeugen konnte, bei dem man übrigens beweisen kann, dass das Pferd tatsächlich im Galopp zwischendurch mal mit allen Beinen in der Luft ist. Und wenn man die zusammenmontiert, die Bilder sind wie gesagt sehr, sehr alt, aber wenn man die zusammenmontiert und die richtig räumlich übereinander legt, richtige Passform hat, dann hat man tatsächlich einen sehr schönen Bewegungseindruck. Und wenn man sagen muss, das hier rechts, dieses animierte Bild, das hat natürlich nicht der Muybridge gemacht, sondern das ist aus seinen Bildern sozusagen später zusammenmontiert. Aber man sieht schon, das sind uralte Aufnahmen, auf denen das beruht. Vielleicht um die gleiche Zeit rum ungefähr hat man natürlich angefangen zu zeichnen und solche Phasenbilder als Zeichenfilm, als Zeichentrickfilm, wenn man das auch kennt, zu konstruieren. Und ich habe ein bisschen gesucht, was so die Anfänge dieser Zeichentrickfilme waren, Zeichnerei. Da kommt man auf diesen Mr. Stuart Blackton, der 1875 schon geboren ist und der mit Thomas Alva Edison zusammengearbeitet hat. Man weiß ja, dass Thomas Alva Edison eben einer der Pioniere für die Filmtechnik war und auch Geld versucht hat zu verdienen mit Filmvorführungen. Da gab es diese Maschinen, in denen man reinschaut, die haben nicht projiziert, in denen man reinschaut und sich einen Film anschaut, und da hat man Eintritt bezahlt. Und die mussten natürlich Material produzieren und schon um 1900 hat man eben angefangen, Material zu produzieren, das im Prinzip gezeichnet war. Also das ist möglicherweise einer der allerersten Zeichentrickfilme, die es überhaupt in der Filmgeschichte gibt. Und da ist wirklich auch ganz mühsam jedes Bild sozusagen von Hand gezeichnet. Interessant ist auch, dass da schon sozusagen Montagen benutzt werden, bei denen man von wechselt zwischen dem, was eine reale Figur macht und was die Animation der Zeichnung ist. Das ist also ganz nett eigentlich. Also wie gesagt, der Film stammt von 1900. Bis dahin war es relativ einfach. Der erste Trick kommt jetzt dann gleich. Ja, da werden so Fotomontagen wirklich gemacht, dass man aus der Zeichnung in Filmszenen sozusagen überblendet. Es war der gleiche Trick wieder. Also so richtig flüssige Bewegungsabläufe in der Zeichenfigur hat man noch nicht, aber immerhin, sie wechselt ihr Minenspiel immer mal wieder. Okay, das war 1900, wobei man damals schon vor dem Problem stand, dass man unglaubliche Berge an Bildern produzieren musste natürlich, um auch bloß einen Film in dieser Länge zu machen. Also das ist ein Foto aus dem Atelier, in dem ein Film produziert wurde, den ich als zweites Beispiel dabei habe. Der heißt Gertie the Dinosaur. Und man sieht diese Berge vom Papier und da ist tatsächlich jedes einzelne ist ein Bild. Und da fragt man sich natürlich auch, wie produziert man denn so viele Bilder überhaupt? Und es gibt eine ganze Menge raffinierte Techniken, die sich zum Teil bis heute in Animationsprogramme erhalten haben, wie ich zum Beispiel sicherstelle, dass die einzelnen Bilder zueinander richtig ausgerichtet sind. Da muss ich also irgendwie einen Messpunkte haben sozusagen, irgendwelche Kreuzchen, an denen ich die genau übereinander legen kann und muss dafür sorgen, dass die meine Zeichnung natürlich an der richtigen Stelle immer weitergeht. Ja, da hat einer wirklich sehr viel dazu beigetragen, sozusagen auch die Technologie zu entwickeln. Das ist ein gewisser Winsor McCay. Von dem habe ich auch einen Film dabei, Gertie the Dinosaur eben. Das muss man sich so vorstellen, dass der mit seinen Filmen quasi wie so eine Jahrmarktsattraktion aufgetreten ist. Also der hat ein bisschen, wie man es vorher auch schon hatte, so eine Show gemacht, wo er den Film projiziert hat und zu dem Film auf der Bühne stand und gesprochen hat und also mit dem Dinosaurier auf der Wand irgendwie Dialog geführt hat und gesagt hat, jetzt verbeug dich, und dann hat sich der eben auch verbeugt, weil der gezeichnet war. Und da waren auch so Taschenspielertricks eben wieder dabei, dass er eben irgendwelche Dinge in dem Dinosaurier irgendwie Futter zugeworfen hat und das nur schnell weggefangen, und dann taucht es im Bild wieder auf und dass er am Schluss im Film wegreitet und sich in Wirklichkeit irgendwo seitlich in die Bühne drückt. Aber da hat man nun schon mal den Effekt, dass da wirklich Figuren auftreten. Also das sind Figuren mit Minenspiel, mit Charakter sozusagen, und die haben auch flüssige Bewegungen. Da findet schon ein richtiger komplexer Ablauf statt. Also das ist eher sozusagen vor seinem Dinosaurier, wobei das, was jetzt als Zwischentitel da eingeblendet wurde, im Original wohl von ihm einfach gesprochen wurde. Und es ist wirklich, muss man sagen, relativ erstaunlich, in welcher Qualität man 1914 eigentlich schon die Dinge erzeugen konnte. Was halt auch daran liegt natürlich, dass der sehr vernünftig zeichnen kann, ne? Also ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Und ja, vielleicht, also der ist relativ lang, wir können wahrscheinlich nicht bis zu Ende anschauen, obwohl er wirklich ganz nett ist, muss man sagen. Braucht immer ein bisschen, bis sie was wirklich tut. Okay. es ist nicht nur wegen der Animation einer Figur sozusagen, Character Animation Meilenstein, sondern auch deswegen, weil für diese ganz, ganz langen Szenen es eben wirklich richtig schwer war, diese vielen Bilder zu zeichnen und man das erste Mal angefangen hat, sowas wie arbeitsteilige Produktion zu machen. Der arme Dinosaurier hat was falsch gemacht, muss man so heulen, naja. Okay. Ja, ja, und das Catch this Pumpkin, das ist jetzt genau die, so eine Szene, wo er eben in der Show dem Saurier wirklich was zuwirft und der dann das wegfindet. Und dann kann er es natürlich auch wieder, oder sie. Brav. Ja, was interessant ist, ist hier ein Zitat, das also so wörtlich, der Text, wie er da steht, stammt aus der Wikipedia, weiß, wo das wieder genau her hat, der Wikipedia-Autor. Aber das Interessante ist, der Winsor McCay hat damals 1914 schon angefangen, sogenannte Key Poses, so Schlüsselpositionen selber zu zeichnen, weil eben alle diese Zwischenzeichnungen zu machen, ist zu viel. Und dann später sozusagen, wenn der grobe Ablauf klar war, eben die Dinge auszufüllen sozusagen, die dazwischen liegen. Das ist was, das man ja dann bei den Animationen tatsächlich in Flash und so auch wiederfindet, in sogenannten Tweens. Das Ganze hat sich dann zu so einer richtigen Industrie entwickelt. Also wenn Sie nach Quellen suchen, hier ist auch eine ganz schöne Webseite, wo man eine Menge historisches Material findet. Walt Disney war bestimmt der das am meisten in die industrielle Produktion überführt hat. Und da hat man dann auch in mehreren Stufen gearbeitet, Bleistiftvorzeichnung, dann eine Federzeichnung und am Schluss mit Farbe ausgefüllt, also nicht mehr bloß Strichzeichnungen. Und man kann schon an den Bildern erkennen, dass das eben auch sehr, sehr, sehr personalintensiv war. Und in der Zeit hat sich die Idee eben des In-Between-Drawing als eine Technik ganz fest etabliert. Und seitdem benutzen wir diese Terminologie auch, dass wir sagen, es gibt Keyframes, Schlüsselbilder, die im Prinzip die wesentlichen Positionen oder die wesentlichen Posen von so einer Figur beschreiben, Anfang und Ende von einem Übergang. Das heißt, ich zerlege den Gesamtbewegungsablauf in so diese Punkte, an denen eine Bewegung zum Ende kommt und eine neue beginnt. Und dazwischen, nehme ich mal an, ist eine relativ glatte, natürliche Bewegung, was ja einfach auch von der Physik an vielen Stellen einfach so sein muss. Und wenn ich diese Schlüsselbilder habe, dann gibt es dazwischen sogenannte In-Between-Frames, Zwischenbilder. Die muss man natürlich auch noch zeichnen, aber in denen steckt vergleichsweise wenig kreative Arbeit drin. Und bei der Handanimationszeichnung hat man es wirklich so gemacht, dass der Künstler selber eben diese Schlüsselbilder gezeichnet hat und dass es dann Assistenten gab, Hilfszeichner, die diese In-Between-Drawings gemacht haben. Und dieser Begriff In-Between, der liegt dem auch zugrunde, wenn Sie heutzutage eben in Flash schauen, dass diese, und an anderen Werkzeugen auch, dass diese Bewegungsanimationen Tweens oft genannt werden. Das kommt einfach von dem In-Between-Drawing. Ja, das können wir natürlich heutzutage noch ein bisschen besser, weil wir die Computer haben, die uns eine Menge Arbeit abnehmen. Muss nicht mehr jemand von Hand zeichnen, sondern gerade diese ganz einfachen Zwischenbilder kann man natürlich auch berechnen. Und da sind wir jetzt an der Stelle, wie Tweens sozusagen in der 2D-Animation funktionieren. Man hat Schlüsselbilder, wir haben uns ja schon ein bisschen mit Flash befasst, da sieht man, dass es da Schlüsselbilder gibt, die ausgezeichnet werden, in denen ich Objekte wirklich anlege und die auch genau definiere, sage, welche Farbe die haben, welche Größe, welche Position und so weiter, also Objektattribute definiere. Und dann gibt es In-Between-Frames, die zwischen zwei Schlüsselbildern liegen, und was wir noch nicht gemacht hatten und was wir jetzt gerade anschauen, ist, dass ich diese Zwischenbilder automatisch berechnen kann. Also zum Beispiel habe ich ein Objekt an einer bestimmten Position in einem Schlüsselbild, im nächsten Schlüsselbild habe ich das gleiche Objekt an einer anderen Position, und was ich will, ist, dass sich das Objekt dazwischen bewegt. Es kann verschiedene andere Sachen auch machen, außer sich zu bewegen, das werden wir uns dann gleich nochmal anschauen, es können sich eben verschiedenste Attributwerte verändern. Ja, eine Sache, die man dabei machen kann, ist, dass man nun wirklich diskrete Werte ausrechnet. Wir brauchen ja bloß für einzelne Frames, wenn wir eine feste Framerate haben. Und dass wir das nach einem linearen Gesetz ausrechnen. Also ich weiß zum Beispiel die Position der x-Koordinate oder so, weiß ich den Endwert und den Startwert. Nehmen wir an, der Endwert ist größer. Dann kann ich sagen, Endwert minus Startwert ist die Differenz, die wir überbrücken müssen, eine Anzahl von Pixel letztlich, die wir das Ding weiterschieben wollen. Dann weiß ich, wie viele Schritte ich brauche, weil ich weiß, wie viele Frames da in between eben sind, wie viele Zwischenframes abzudecken sind. Damit kann ich also für den einzelnen Frame sozusagen Delta ausrechnen, wie viel das im einzelnen Frame weitergehen muss. Das wäre jetzt dieser Delta-Wert. Und dann kann ich für jedes einzelne Zwischenbild diese zum Beispiel x-Koordinate oder was auch immer das für ein Attributwert ist, diesen Wert für das i-te Bild ausrechnen, indem ich den Startwert nehme und Delta mal i, also eben dieses Delta so oft, wie ich bisher Bilder dazwischen hatte, einfach draufrechne. Das ist eine ganz einfache lineare Interpolation, die davon ausgeht, dass sich eben der gesamte Bewegungsablauf gleichmäßig über diesen Zeitraum verteilt. Und das werden wir auch dann nachher noch programmieren. Ist also wirklich nicht sonderlich schwierig. Ja, ich habe gerade gesagt, da gibt es verschiedene Arten, was da passieren kann. Also das Einfachste ist Bewegungsanimation, aber noch ein bisschen einfacher ist natürlich das, was sozusagen, wenn Sie an diese beiden Filme vorher denken, was in dem ersten Film war, wo man nicht mit irgendwelchen Key-Poses und In-Betweens gearbeitet hat, sondern wirklich Einzelbildanimation gemacht hat. Das kann ich natürlich auch machen in Flash. Ich kann jetzt hergehen, kann meine Schlüsselbilder zunächst mal noch ohne Tweens hintereinander zeichnen. Man sagt da Frame-by-Frame-Animation oder auf Deutsch Einzelbild-Animation. Dann muss ich natürlich sehr kleine Unterschiede von einem Bild zum nächsten machen. Und wenn die klein genug sind und die Folge schnell genug ist und der Ablauf vielleicht auch insgesamt passt, also kein super schneller Ablauf vielleicht, dann kriege ich auch einen Bewegungseindruck. Und ich habe in Flasher die Möglichkeit damit, wenn ich das gleiche Bild mehrfach anzeigen will, das sieht man an diesen ganzen Blöcken, wo nur ein Schlüsselbild ist, dann kann ich das ja ganz leicht machen, indem ich leere Bilder dazwischen einfüge. Was man hier noch sieht, ich werde nachher mal, ich zeige jetzt ein paar so Typen von Animationen, dann werde ich mal das Flash starten und das dann auch nochmal am Werkzeug vorführen. Aber was man hier schon sieht, ist eine Technik, die ganz interessant ist und die wirklich nur mit grafischen Werkzeugen gut geht. Das nennt sich Onion Skinning. Sie haben hier den Abspielkopf an einer bestimmten Position und Sie sehen, dort oben ist so eine gewisse Umgebung, links und rechts ist schwarz. Das heißt, ein bestimmter Bereich in der Zeitleiste wird gleichzeitig abgedeckt. Das heißt, ich sehe nicht nur den Abspielkopf, sondern ich sehe auch ein paar Bilder davor und danach noch zusätzlich. Und die werden mir in leicht sozusagen abgeschwächter Form angezeigt. Das sieht man jetzt hier in der Projektion ganz schwach. Also im Prinzip ist es so, dass das eine Schlüsselbild, in dem wir sind, wird wirklich in voll satten Farben gezeigt und die anderen werden leicht transparent, die Bilder, die links und rechts daneben liegen, leicht transparent angezeigt. Damit habe ich eine relativ gute Vorstellung, also hier das Strichmännchen, das winkt bloß so ein bisschen, mehr macht das nicht, aber da sieht man eben, dass die verschiedenen Positionen dieser Strichhände eben sichtbar sind in dem Bild, was natürlich enorm hilft, zunächst mal schon eine Vorstellung zu bekommen, was ist denn vorher passiert, was passiert nachher, wie schaut das Ganze insgesamt aus. Also dieser Zwiebelschaleneffekt, für die, die es mit Flash wirklich ausprobieren wollen und noch nicht kennen, das sind diese kleinen Knöpfe da unten, ist bei Frame-by-Frame-Animation sehr hilfreich. Aber natürlich eine Sache, die jetzt nur mit eben speziellen Werkzeugen wie dem Flash geht. Also wenn wir jetzt nicht mehr Einzelbilder haben, sondern wirklich automatisch berechnete Tweens haben wollen, dann gibt es jetzt mal an der Flash-Terminologie angelehnt einen Bewegungstween, Englisch Motion-Tween. Da manipuliere ich ein 2D-Objekt. Also ich habe die Eigenschaften von dem 2D-Objekt und das Logische ist natürlich für Bewegung, dass ich die Position manipulieren kann, also X- und Y-Koordinate, das was wir uns als erstes anschauen werden. Aber ich kann im Prinzip eine Menge anderer Attribute mit manipulieren auf die gleiche Art und Weise. Das ist technisch ja der gleiche Ablauf. Zum Beispiel die Rotation von dem Objekt. Ich kann es also drehen. Ich kann es neigen, verscheren, sagt man vielleicht eher. Das ist so ein, dass aus dem Rechteck quasi ein Parallelogramm wird, dieser Effekt. Warum das dabei ist, hängt ganz einfach mathematisch gesehen damit zusammen, dass diese Transformationen, die man da macht, sozusagen die affinen Transformationen aus der Computergeometrie sind. Ja, das wäre so eine Scherung. Sowas kann ich machen. Das ist ein bisschen exotisch, aber weniger exotisch. Die Größe kann ich natürlich verändern und ich kann auch Farben verändern, indem ich von einer Farbe in eine andere überblende. Und wie gesagt, etwas verwirrend, das Ganze nennt sich immer noch Bewegungstween in Flash, obwohl es eigentlich ganz verschiedene Dinge sind, also vielleicht sich nur die Farbe ändert, deswegen setzt man trotzdem Bewegungstween ein. Hier ist es beschrieben, wie man es heutzutage macht, das heißt, ich muss ein Objekt zeichnen und zwar darf das jetzt, wenn ich was auf die Bühne hole, muss das eine Instanz eines Symbols sein. Also wer mit Flash wirklich spielt, wird dann sehr schnell mal so eine komische Fehlermeldung um die Ohren bekommen, dass es nicht richtig ist, hier ein Symbol zu haben, sondern dass es eine Instanz sein muss und es wird dann automatisch eine Instanz erzeugt. Wir haben über Symbole, quasi Klassen und Instanzen, quasi Objekte schon mal geredet. Also es muss eine Instanz eines Symbols sein, die auf einem Layer ist. Das macht auch guten Sinn, dass das eine Instanz von einem Symbol ist, weil wir ja sozusagen das gleiche Objekt an verschiedenen Stellen immer wieder brauchen. Wir haben ja sozusagen in dem ersten Bild und im letzten Bild wollen wir ja irgendwie das Gleiche, den gleichen Kreis, das gleiche Rechteck, die gleiche Spielfigur haben. Und deswegen muss es natürlich dieses Oberelement geben, sozusagen, von dem die beide eine Instanz sind. Okay, also ein Objekt. Und dann, wie gesagt, mit dem ganz neuen Flash ist es super einfach geworden. Ich kann einfach Create Motion Tween sagen und dann wird mir ein bestimmter zeitlicher Bereich für einen Bewegungsablauf gegeben, den kann ich einstellen und in dem kann ich jetzt meine einzelnen Bilder auswählen. Standardmäßig springt das Ding gleich ans Ende und kann jetzt mit den ganz normalen grafischen Werkzeugen oder mit dem Dialog, dem Eigenschaften-Dialog einstellen, wo es jetzt sein soll, das Element, welche Farbe es haben soll und so weiter. Ich kann auch zwischendurch innerhalb einer solchen Animation nochmal Zwischenstationen quasi einlegen, was jetzt so ein Mittelding ist zwischen einem Keyframe und einem In-Between-Frame. Die Dinge nennen sich Property-Keyframes oder Eigenschaftsschlüsselbilder auf Deutsch, glaube ich, werden in Flash mit so Diamanten angezeigt. Da habe ich sozusagen Zwischenpositionen, wo ich nochmal sage, an der Stelle soll jetzt zum Beispiel bei der Überblendung von einer Farbe in eine andere so eine bestimmte Zwischenfarbe eingenommen werden. Kann ich das sozusagen nochmal genauer einstellen. Und auch wenn ich so eine Bewegung habe, dann ist das ja zunächst mal eine lineare Bewegung, wie wir gesehen haben, eine lineare Interpolation. Bedeutet also schlicht eine Gerade entlang sich, der das bewegt. Also einfach wie mit dem Lineal gezeichnet, vom Ausgangspunkt zum Zielpunkt. Und nachdem man eben oft mit geraden Bewegungen nicht zurechtkommt, sondern irgendwelche geschwungenen Bewegungen haben will, gibt es eine Möglichkeit, diesen Bewegungspfad grafisch mit so einer Bézier-Kurve einzustellen, also wirklich zu nehmen, zu verziehen, eine andere, dass das eine Beule hat, dass es geschwungen wird. Bézier-Kurven müssten Sie eigentlich wissen, was das ist. Ich kann es dem auch aufteilen und die Hilfspunkte mir anschauen, dass ich die wirklich genau ausrichten kann. Ich habe jetzt ein paar Mal so angedeutet, und das geht jetzt leider ein bisschen zu sehr in die Spezialitäten eines Programms, aber man soll es trotzdem einfach wissen, wenn man jetzt meine Beispiele anschaut. Das ist jetzt alles mit Flash CS4 gemacht, was die neueste Version ist. Wenn ich schon die Vorlesung überarbeite, wollte ich die neueste Version haben. Da ist vieles ein bisschen anders und letztlich einfacher als in alten Versionen. Sie müssen, wenn Sie wirklich mit Flash arbeiten, müssen Sie damit leben, dass das sich laufend weiterentwickelt und eine neuere Version, wenn Sie die wirklich ausnutzen wollen, sehr oft deutlich verschieden ist mit älteren Versionen. Und wenn Sie also Projekte aus älteren Versionen haben, dann können Sie die zwar mit der neuen Version bearbeiten, aber nicht die vollen Features der neuen Version benutzen. Das ist jetzt sozusagen wirklich mit der neuen Version produziert. Und dort ist es also sehr einfach. Ich habe diesen Kreis auf die Bühne gelegt, habe dann gesagt, Create Motion Tween. Damit kriege ich diesen Bereich hier, kann einstellen, wie lang das ist. Ich habe hier eine Framerate von 24 Bildern pro Sekunde, die kann man ja auch einstellen als Eigenschaft des Clips, und das sind 48 Bilder, das heißt, es sind 2 Sekunden, die das Ganze abläuft, und ich kriege dann die Möglichkeit, das im letzten Frame zum Beispiel die Position festzulegen, und da habe ich, vorher stand er ganz links, dann habe ich ihn nach ganz rechts gezogen, und da kann man auch die Parameter dann hier noch genau einstellen, und dann kriege ich diese gerade Bewegungslinie dazwischen, die mir auch angezeigt wird, dass ich wirklich sehe, was der Bewegungsablauf wirklich ist, und ich kann das Ding natürlich auch sofort animieren und überprüfen, was da passiert. Wie gesagt, so einfach ist es nur mit der neuesten Version. Mit der alten Version wird es ein bisschen komplizierter, wenn Sie so Kurven legen, dann müssen Sie eine separate Ebene mit einer Kurve haben und das Ding erst irgendwie drauf einrasten. Und ist alles ein bisschen verzwickt. Ist leichter geworden bei den neuen Versionen. Das wäre jetzt ein Beispiel für das Verformen dieser Kurve. Ja, ich habe ja gesagt, da kommt einfach eine gerade Linie raus und man sieht ja schon an, dass die so einzelne Pünktchen hat. Die Pünktchen entsprechen jeweils genau einem der Zwischenbilder. Das heißt, ich kann hier auf dem Bewegungsablauf ganz genau erkennen, in welchem Zwischenbild jetzt ich wo bin. Also hier das Bildnummer, was weiß ich, 36 ist jetzt da, wo der Mittelpunkt von dem Kreis auch tatsächlich sitzt. Und ich kann diese Kurve verformen wie eine ganz normale Bézier-Kurve in einem Zeichenprogramm. Das heißt, ich kann Zwischenpunkte setzen, an der ich sie aufteile. Ich kann Segmente nehmen, die verziehen. Ich kann natürlich auch die ganze Kurve verschieben irgendwo anders hin. Und auch wenn ich jetzt Anschlussstücke habe, eben mit diesen Hilfspunkten dafür sorgen, dass die genau aufeinander passen, indem eben die beiden tangentialen Hilfslinien genau in der Verlängerung sitzen. Also die ganz klassischen Zeichentechniken von Bézier-Kurven kann ich benutzen und dann fährt natürlich die Animation genau entlang dieses Pfads. Also was hatten wir jetzt? Wir hatten einen reinen Bewegungstween, wirklich nur mit Bewegung, und wir haben den Pfad sozusagen grafisch komplexer gemacht, dass der also nicht mehr linear ist. Jetzt kann ich aber auch andere Dinge machen. Ich kann zum Beispiel den Farbton einstellen. Ich kann also genauso an irgendeiner Stelle in dem Schlüsselbild oder auch in dem Zwischenbild, Property Keyframe, den Farbeffektdialog aufmachen und hier die Farbe einstellen, zum Beispiel als Rot-Grün-Blau-Werte oder auch mit anderen Hilfsmitteln. Und damit wird mir genauso linear eben der Farbton des Objekts da interpoliert. Genauso kann ich die Größe verändern. Ich kann sagen, ich mache es größer, was sehr bequem zum Beispiel mit dem Eigenschaftendialog geht, wo ich zum Beispiel bei dem Kreis jetzt einen anderen Radius einstellen kann. Und auch das wird über einen Bewegungstween animiert, wobei ich natürlich die Sachen auch kombinieren kann. Also ich denke, das Beispiel, das jetzt dann gleich, wenn wir gleich vielleicht im System nochmal anschauen, das macht beides, glaube ich, eine Größenveränderung und eine Farbveränderung. Was hier dargestellt ist, bloß damit man irgendwas sieht auf dem Bild, ich habe wieder diesen Zwiebelschalenmodus hier benutzt und den Zwiebelschalenanzeigebereich bis ganz nach links gezogen. Jetzt sieht man also sozusagen das Objekt in seiner Startposition und alle die Zwischenphasen, die berechnet werden, bis zu der Position, wo wir jetzt gerade sind, was das bei dem Ablauf tatsächlich bedeutet, wenn das Objekt vergrößert wird. In diesen Motion Tweens funktioniert der Zwiebelschalenmodus ein kleines bisschen anders. Da werden immer nur so Wireframes, also so Drahtrahmen sozusagen der Objekte angezeigt. Aber es gibt auch eine ganz gute Vorstellung davon, was hier wirklich passiert. Ja, wie gesagt, mit diesem seit, man kann schon fast sagen, Jahrzehnten immer wieder überarbeiteten und doch sehr ausgereiften Werkzeug haben wir jetzt einen Tween eigentlich, in dem fast alles drinsteckt, diesen Motion Tween, der mit einem ganz einfachen Konzept alles abdeckt. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit des Tweenings, die aber eigentlich was ganz anderes macht und auch ein Spezialeffekt ist. Wenn Sie jetzt überlegen, Sie wollen das programmieren, wenn wir auch gleich anfangen mit Python oder so, dann haben Sie mit den ersten Sachen, die ich jetzt vorher gezeigt habe, kein so großes Problem. Das werde ich im Prinzip in Python auch zeigen, wie das geht. Und Sie machen es in den Übungen auch. was zu verschieben, linear zu interpolieren, die Farbe neu auszurechnen. Das ist alles nicht so schwer. Was hier passiert, ist Shape-Tweening oder Morphing. Und das ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil man nun eine Form in eine andere Form überführt. Und dass das einfach auch von der Logik her was anderes ist, merkt man schon daran, dass es nicht das gleiche Objekt ist an zwei verschiedenen Stellen, das verschiedene, oder sagen wir in zwei verschiedenen Sichten sozusagen mit verschiedenen Attributen, die gesetzt werden, wie an verschiedenen Stellen, wie verschiedene Farbe, sondern es sind tatsächlich zwei ganz grundverschiedene Objekte. Also hier nehme ich das Ellipsenwerkzeug und dort nehme ich das Rechteckwerkzeug, um das zu zeichnen. Es sind also einfach verschiedene Shapes, verschiedene Formen, und das eine in das andere zu umzurechnen ist natürlich ein bisschen komplizierterer Vorgang und logischerweise was ganz anderes, aber auch das wird unterstützt. Und da sehen Sie übrigens auch dann die klassische Sichtweise. Das ist also einer der alten Tweens aus den früheren Systemen, wo dieser Pfeil eingezeichnet wird auch, den Sie bei den modernen Tweens gar nicht mehr haben. Also, wir müssen eine Ebene erzeugen, in der ist zum Beispiel jetzt ein Kreis drin und am Ende des Ablaufs ist ein Rechteck drin. Und wenn Sie jetzt das anschauen, ist vielleicht nicht ganz klar, was hier passiert, und wenn Sie es gleich in der Animation sehen, dann wird der Kreis sozusagen im Verlauf nach rechts immer eckiger, kriegt also Ecken sozusagen, wird zuerst mal wie so ein Kissen und dann richtig rechteckig und wird dann ein Quadrat. Das ist eine relativ komplizierte Berechnung, die da passiert, und das können wir uns dann auch nochmal im System anschauen. Da kommen auch oft unerwartete Effekte zustande, dass da durch diese automatische Berechnung das anders ausschaut, als man sich es vorgestellt hat. Also man wird es bei dem Kreis zum Rechteck, wird man sehen, dass die automatische Berechnung so etwas Ähnliches wie einen Dreheffekt mitbewirkt. Das schaut vielleicht ganz nett aus, kann man auch so lassen, aber vielleicht will man das ja nicht. Oder es kann mal passieren, dass irgendwelche Ecken eben eine Zeit lang wie so eine Spitze rausstehen und man will das irgendwie glätten. Das heißt, man hat noch das Problem, dass man diesen Übergang von Formen genauer bestimmen will. Und auch dafür gibt es Hilfsmittel, die heißen auf Englisch Shape Hints und auf Deutsch Formmarker. Es ist interessant, dass die deutsche Übersetzung dann wieder ein anderes englisches Fremdwort benutzt. Das ist auch irgendwie verrückt. Aber das sind die beiden Begriffe, die Adobe tatsächlich benutzt. Da kann ich jetzt sagen, dieser Punkt A, der soll in diesen Punkt A übersetzt werden, dieser Punkt B soll in dem Punkt B übersetzt werden während der Transformation. Was heißt, bitte, dieses Ding soll sozusagen in der Orientierung gleich bleiben, soll nicht irgendwie sich drehen. Der Punkt soll da bleiben und der da. Und da kann ich im Prinzip beliebig viele solche Punkte einsetzen und dem armen System die Aufgabe geben, die Interpolation dazwischen auszurechnen. Wie gesagt, das ist jetzt so, wenn Sie das selber programmieren müssen, da haben Sie vermutlich eine Menge zu tun. Das ist tatsächlich ein sehr fortgeschrittenes Werkzeug an der Stelle, aber muss man ja auch mal sehen. Gut, bevor wir anfangen, das wirklich zu programmieren, wir sind ja eigentlich zum Programmieren da, vielleicht mal in das Werkzeug selber rein, das Flash. Ist immer dieser Profcast-Controller im Weg ein bisschen. Fangen wir mal an mit einem, was haben wir da alles? Ja, mit so einem Motion-Tween. Sie sehen hier schon eine, sagen wir, ein bisschen fortgeschrittenere Version. Ich kann auch vielleicht nochmal die ganz einfache nehmen. Das ist das, was sozusagen wirklich passiert, wenn Sie hier anfangen. Startpunkt wäre, also ich tue den Tween jetzt vielleicht tatsächlich mal weg zuerst. Startpunkt ist, dass Sie hier einfach auf der Bühne in einem Schlüsselbild Ihren Kreis hier zeichnen, und wenn Sie das machen und irgendwelche leeren Bilder einfügen danach, dann bleibt der Kreis natürlich an der Stelle, wo er ist. Jetzt kann ich sagen, Bewegungstween erstellen. Ich hoffe mal, ob das wirklich... Ja, Bewegungstween erstellen. Und kann das Objekt zum Beispiel in dem letzten Schlüsselbild irgendwo anders hin tun. Ich habe es jetzt vielleicht mal darunter, dass es anders ist als in dem, was auf den Folien zu sehen ist. Und Sie sehen, ganz automatisch entsteht mir diese Kurve dazwischen, sozusagen. Eine Kurve ist nicht richtig, eigentlich eine Gerade. Und wenn ich jetzt mit meinem Abspielkopf da durchgehe, dann sehe ich auch diese Zwischenpositionen alle. Und ich kann das natürlich auch gleich animieren lassen. Das ist also dieser ganz einfache Bewegungstween. Simpel zu erzeugen. Und ich kann hier natürlich hergehen und diese Kurve modifizieren. Ich kann also zum Beispiel die ganze Kurve verschieben oder, wenn ich es richtig mache, ja, auch die Kurve verbiegen. Das ist also diese Idee der Bézier-Kurve. Und dann folgt das bei der Animation meiner selbstgezeichneten Kurve. Das ist ein Bewegungstwin, der jetzt bezüglich der X- und Y-Koordinaten natürlich nicht mehr linear ist, sondern wo dazwischen Punkte sind, an denen sich die Animation verändert. Man sieht hier auch, dass hier noch ein Zwischenschlüsselbild eingefügt ist, so ein Eigenschaftenschlüsselbild. Das ist die Stelle, an der zwei Bézier-Kurven zusammengestückelt sind. Das ist also jetzt ein ganz einfacher Bewegungstwin mit vorgegebenem Pfad. Das ändert man sich immer lieber auch nicht. Der ist, glaube ich, nicht wirklich richtig was Neues. Der ist noch ganz interessant. Genau. Bei dem habe ich nun in der Endposition zwei Dinge gemacht. Das eine ist die Größe verändert. Also man sieht das am besten, wenn man das Objekt im Eigenschafteninspektor anschaut hier. Das ist hier doppelt so groß. Breite Höhe ist 160 zu 160 und hier, na, komm her, und hier ist es 80 zu 80, also verdoppelt in der Größe. Und was eben interessant ist, ist bei den Eigenschaften des Objektes, ist, dass man hier die Farben verstellen kann und die Farben eingestellt sind jetzt, gut, das ist in der Projektion auch wieder ein bisschen schwach, aber das ist so ein Grünton. Das heißt, wir haben hier eine Überblendung von dem, das Rot sieht man ja, und dass sich die Farbe verändert. Das wird hier in der Projektion leider mehr so fast schwarz. Aber es ist ein Grün, das da entsteht, und dazwischen, ja, das kann man so ein bisschen schon erkennen, dazwischen ist so ein Lila-Ton. Und das ist genau an der Stelle. Hier ist also so ein Property Keyframe, also ein Eigenschaften-Schlüsselbild, in dem Zwischenwerte festgelegt sind. Das heißt, hier steht nochmal explizit, habe ich sozusagen explizit nochmal mit den Farbreglern eingestellt, ich möchte, dass dieser Farbverlauf an der Stelle genau diesen Farbton, dieses Lila einnimmt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, den Farbverlauf zunächst mal so ungefähr einfach mit linearer Interpolation mir anzeigen zu lassen und dann zu sagen, nee, das passt aber nicht so, sondern ich will jetzt, dass es an der Stelle gelb wird, an der Stelle grün, und das hier ganz genau einzustellen. Also das ist schon ein relativ komplexer Verlauf und eigentlich, muss man sagen, mit wenig Hilfsmitteln auch ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Ja, und jetzt wird man natürlich diesen Form-Tween auch noch anschauen. Dort haben wir, wie gesagt, einen Form-Tween von einem Kreis in ein Quadrat, und ich habe in dem Fall, die werden auch hier angezeigt, diese Shape Hints, diese Formmarker eingetragen. Die müssen Sie einstellen, dass die angezeigt werden. Hier Formmarken anzeigen. Und die kann man auch hier irgendwie modifizieren, Formmarken hinzufügen. Also die sind auch nicht von selber da, sondern die muss ich selber hinzufügen. Wenn ich das ablaufen lasse, also dass ich noch zusätzlich eine Farbtransformation gemacht habe, ist noch eine Sache für sich, dann wird eben das, die Form in eine andere überführt. Jetzt können wir nochmal probieren, ob ich die Formmarker auch wegnehmen kann. Das haben wir gar nicht gemacht. Marke löschen. Wie das Ganze ausschaut, wenn ich keine Formmarken habe. Sie sehen, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, als würde sich das Ganze das Ganze drehen. Und dass das vorher so schön gerade rübergelaufen ist, das war der Effekt von diesen Formmarken. Ja. Das ist ja alles sehr schön, dass die Leute bei früher Macromedia und jetzt weiter bei Adobe das alles programmiert haben. Und es ist auch schön, dass die Werkzeuge zu benutzen. Aber andererseits haben wir es eben immer wieder mit Umgebungen zu tun, wie eben einer ganz klassischen Programmiersprache, in der das nicht fertig da ist. Ich will trotzdem diese Programmiersprache benutzen. Andererseits sollte man es auch vielleicht verstehen, was da hinter den Kulissen vor sich geht. Deswegen jetzt ein Sprung aus dieser sehr praxisnahen Flash-Geschichte rein dahin, was passiert, wenn ich das mit Python und Pygame zum Beispiel selber machen muss. Und da kann man schon eine ganze Menge Details dann sich nochmal genauer überlegen. Ich habe hier ein ganz kleines Programmchen mit Python und Pygame, in dem im Prinzip jetzt wieder genau das Gleiche passiert. Hier wird an der Kernstelle, also die grobe Struktur ist dort oben irgendwelche Variablen gesetzt und dann kommt unsere Endlosschleife, wie immer, dieses if-event-type gleich quit kann man vergessen, das bloß damit wir aufhören können. Und die Kernstelle ist eigentlich hier, pygame-draw. Und hier zeichne ich zuerst mal was Einfaches, nämlich bloß den weißen Hintergrund. Und das Entscheidende ist, ich zeichne einen roten Kreis, pygame-draw-circle, on screen, Farbe rot und an der Position xy, wobei das Variablen sind, mit einem bestimmten Radius, nämlich 40. So, und jetzt will ich genau das Gleiche machen wie in dem anderen Beispiel. Ich will den einfach von links nach rechts fahren lassen, diesen Kreis. Das heißt, ich brauche eigentlich nur verschiedene Werte für das x. Ich kann natürlich das y auch noch modifizieren, aber jetzt belassen wir es mal bei dem x. Das heißt, ich habe einen Startwert für das x und einen Endwert. Startwert ist 40, weil der hat einen Radius von 40, also fangen wir mal so weit vom linken Rand an, dass er tatsächlich eben bis zum linken Rand genau anstößt. Und die Bühne ist 640 breit, also ist es jetzt, habe ich jetzt 600 genommen. Man könnte man auch jetzt noch schöner machen, natürlich, indem man symbolische Namen für den Radius einsetzt und für die Bühnengröße, dann könnte man ja wirklich Screen Width minus Radius zum Beispiel schreiben für das X-End. Also auf jeden Fall wissen wir jetzt die Anfangsposition und die Endposition. Und das ist genau die Situation, wie wir es vorhin auf dem Flash, auf der Flash-Bühne auch hatten. Wir haben also hier zwei Positionen. Das ist das, und wir sind ja in der X, das ist also das X-Start und das X-End sozusagen auf der X-Achse. Das sind einfach zwei Zahlen. Und er soll also von der Position, wo das X auf 40 ist, das Y lassen wir auf 240, soll der einfach hier nach rechts sich rüber bewegen. Ja, jetzt habe ich für die erste Version das genau so programmiert, wie es vorher mal bei der linearen Interpolation drin stand. Nämlich Delta x ist x end minus x start, kann man ja sogar ausrechnen, das sind also dann die 560. Das ist die Anzahl der Pixel, die das nach rechts fahren muss. Und ich habe eine Anzahl von Schritten mir überlegt, nämlich sagen wir 80 Schritte, in denen das passieren soll. Das heißt, ich will in jedem Schritt um ein 80stel dieser Pixeldifferenz rüberfahren. Das ist aber jetzt gerade auch noch so ausgetüftelt, dass das gerade aufgeht, dass da gerade 7 rauskommt. Das ist auch nicht schlecht, wenn das so ist, dass das mit ganzen Zahlen aufgeht. Es können natürlich auch Gleitkommazahlen rauskommen, wird Ihnen im Allgemeinen passieren. Und da sind wir schon an einer Stelle, wo man dann auch wirklich aufpassen muss, egal mit welcher Animation man arbeitet. Wenn Sie solche Berechnungen machen, dividieren irgendwo zwischendurch, dann werden Ihnen natürlicherweise Gleitkommazahlen entstehen und die werden dann irgendwann mal, wenn Sie wieder auf Pixel zeichnen müssen, werden die gerundet werden. Egal wie Sie es machen, irgendwann passiert das. Und dabei können komische Dinge passieren. Wenn Sie zum Beispiel eine sehr kleine Zahl ausrechnen und glauben, Sie zählen immer ein kleines bisschen was drauf und dazwischen wird immer gerundet, dann kann es Ihnen passieren, dass die jetzt mal wieder auf Null gerundet wird. In Wirklichkeit verändert sich gar nichts. Wäre so ein ganz typischer Effekt. Oder Sie haben Rundungsfehler, die sich im Laufe der Zeit akkumulieren. Und wenn die Bewegung, jetzt habe ich nachher auch in Flash, glaube ich, noch ein Beispiel, wenn man das sieht, wenn die Bewegung eine Zeit lang abgelaufen ist, vorher hat sie immer genau eine bestimmte Position erreicht. Und wenn sie das eine Zeit lang gemacht hat, dann hat sie durch die akkumulierten Rundungsfehler plötzlich nicht mehr genau die Position, sondern geht ein bisschen drüber raus oder bleibt davor hängen. Also da muss man sehr aufpassen, wenn man mit diesen Rechnungen, und letztlich hilft natürlich an der Stelle auch ganz gut ausprobieren und vor allem sich dessen bewusst sein, wo so eine Fehlerquelle liegen kann, ist ja nicht ganz so leicht zu finden. Ja, also ein Versuch jetzt, ich habe drei Laufvariablen, das Y läuft nicht, ist einfach stationär, dem X gebe ich den Startwert und ich habe jetzt das, was vorher I hieß, also einen Zähler für meine Bilder, für meine Zwischenschritte, der geht mit 1 los. Und jetzt zeichne ich in jedem Schritt x an der Position xy, also y ist fest, x ist am Anfang x Start, das heißt bei 40 wird es erst einmal gezeichnet. Und solange wir noch innerhalb dieses Bereichs sind, also unterhalb unserer 80 oder 81 genau genommen, dann berechnen wir unser x neu als x Start plus Delta x mal Frame Number und zählen die Frame Number um 1 hoch. Das funktioniert, kann man nachher auch ausprobieren, macht eine vernünftige Animation. Allerdings kann man da natürlich ein bisschen drüber nachdenken, wie man das im Detail macht. Also das ist eine der vielen Versionen. Was ich hier mache, ist, ich berechne in jedem Schritt neu das X, was absolutes Berechnen der Koordinaten heißt. Das heißt, ich weiß, ich bin im Bild Nummer so und so und ich habe mir eine Formel überlegt, wie nun mein X in der, im Bild Nummer 75 ausschauen soll. Das kann man hier ausrechnen. Das gibt mir eine ziemlich genaue Kontrolle und auch eine relativ große Sicherheit davor, dass irgendwelche Rundungsfehler irgendeinen Unsinn gemacht haben. Wir werden gleich ein anderes Modell sehen, dass ich sozusagen immer relativ weiterrechne. Das gibt einfacheren Code. Allerdings ist eine gewisse Gefahr, dass ich dann möglicherweise durch Summieren von Fehlern eben auch nicht ganz genau an der Stelle bin, die ich mir ursprünglich eigentlich gedacht hätte. Insbesondere, wenn eben irgendwo Gleitkommaoperationen drin sind. Das Zweite, was man sich gut überlegen muss an dem Beispiel, ist die Frage der Animationsgeschwindigkeit. So wie das hier läuft, ist da eigentlich überhaupt nichts über die Geschwindigkeit gesagt. Das heißt, mein Frame wird so lange angezeigt und dann wieder aktualisiert, wie meine Maschine das sozusagen schafft. Also wie lange es dauert, bis ich wieder in dieser Schleife drin bin. Das bedeutet, dass die Animation auf einem schnellen Rechner schnell läuft und auf einem langsamen Rechner langsam. Was manchmal vielleicht erwünscht ist, aber natürlich, wenn Sie jetzt wirklich dran denken, dass das Programm dann irgendwann mal auf sehr schnellen Rechnern läuft, schon unangenehme Effekte haben kann. Das heißt, ist schon mal von der Portabilität her unangenehm. Das Zweite ist, dass es natürlich auch den Rechner enorm belastet, weil der soll ja eigentlich vielleicht noch was anderes tun, außer die Animation zu machen. Und so zieht eben die Schleife sozusagen die Rechenleistung ganz schön an, weil sie eben so schnell wie möglich wieder ausgeführt werden will. Also da sind zwei Punkte, über die man nachdenken kann. Das eine ist Geschwindigkeit der Animation. Das Zweite ist die Positionierung relativ ausrechnen oder absolut ausrechnen. Jetzt passieren zwei Dinge eigentlich in dem Beispiel. Ich habe beides variiert. Machen wir das Einfachere zuerst mal. Ich habe den Code hier vereinfacht und habe gesagt, x plus gleich Delta x. Das heißt, ich sage x gleich x plus Delta x. Ich sage also, weiß ja, dass das x eigentlich immer um das Delta x weitergehen soll. Das heißt, ich rechne es relativ aus. Ich habe jetzt auch keinen Bedarf mehr dann für meine Bildnummer, für meine Frame Number. Die ist jetzt verschwunden aus dem Code. Vorher habe ich immer gesagt, das ist Frame Number mal Delta X. Aber nachdem es ja einfach brav jedes Mal ein Delta X draufgezählt wird, kann ich natürlich das Ganze viel einfacher programmieren und einfach sagen, ich zähle es jetzt mal da drauf. Funktioniert auch, und ich glaube, ich habe es jetzt schon oft genug betont, da hat man natürlich ein bisschen das Risiko, dass man vielleicht weniger genau weiß, was dann letztlich über ganz lange Schleifen bei dieser Summierung über Gleitkommazahlen dann rauskommt. Also das ist noch relativ einfach zu verstehen. Das Zweite versteht man nur, wenn man so ein kleines bisschen in das Framework reinschaut, weil das Pygame-Framework uns eine Hilfe mitgibt, mit Zeit umzugehen. Das ist eine der ganz wichtigen Sachen, die so ein Animations-Framework liefern muss. Das Pygame ist ja bewusst eins, das nur die elementaren Dinge bereitstellt. Flash hat noch viel mehr. Bei Flash können Sie eben zum Beispiel die Framerate eben auch ganz explizit einstellen. Aber auch Pygame hat im Prinzip eine Möglichkeit, mit der Framerate umzugehen. Es gibt nämlich ein Zeitobjekt in der Bibliothek und das können Sie sich besorgen. Und das Zeitobjekt ist einfach eine Uhr, die tickt. Und im Prinzip ist das Tick eigentlich nichts anderes als sozusagen ein Ereignis, auf das Sie warten. Was Sie also machen, Sie erzeugen sich eine Uhr mit Pygame Time Clock und das macht nur einen Sinn, wenn Sie bei dieser Clock eben auch, bei diesem Objekt in der Schleife immer wieder diese Methode Tick aufrufen. Und Tick bedeutet, dass Sie an der Stelle warten, bis die Uhr sozusagen dieses Tick-Signal gibt. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, dass die sehr schnell läuft, dann wird hier nicht mehr gewartet, sondern es wird einfach sofort der Wert ausgelesen, an der die Uhr gerade ist und abgespeichert in Time Past und dann kriegen Sie die Zeit seit dem letzten Tick. Oder Sie können sagen, ich will wirklich auf Ticks in einem bestimmten Rhythmus warten. Und dafür ist dieser Parameter, den man bei dem Tick hinten angeben kann, sehr wichtig, nämlich Framerate. Da kann ich wirklich eine Bildrate einstellen und kann jetzt sagen, zum Beispiel, hier oben habe ich Framerate ist 30, die wird in Frames per Second angegeben. Das heißt, ich habe jetzt wirklich eingestellt 30 Bilder pro Sekunde, also eine vernünftige Größenordnung, um eine angenehme Animation zu haben. Ich glaube 24 hat man vorher bei dem Flash eingestellt. Und jetzt wird hier tatsächlich immer gewartet, bis dieser Tick nach dieser Bildrate erreicht ist. Das bedeutet, dass die Animation eben auch immer wirklich mit 30 Einzelbildern pro Sekunde läuft. Das heißt, ich kann da auch ausrechnen, dass meine 80 Bilder eben dann irgendwie ein bisschen mehr als 2 Sekunden dauern wird. Das heißt, ich habe sozusagen eine stabile Ablaufgeschwindigkeit, auch wenn das auf einer anderen Maschine ausgeführt wird. Wenn die Maschine schneller ist, dann wird einfach entsprechend länger gewartet und der Rechner hat in der Zeit sozusagen Freizeit, was anderes zu tun. Es ist also mit Sicherheit sinnvoll, das zu nutzen. Und man kann jetzt noch ein bisschen überlegen, das ist nicht die einzige Art, wie man das macht. Und ich habe jetzt so eine Reihe von Formeln hier hingeschrieben, nicht um Sie zu erschrecken, sondern einfach um nochmal daran zu erinnern, dass das natürlich mit ganz simpler, fast Grundschulmathematik im Prinzip in den Griff zu kriegen ist, was da eigentlich passiert. Also wir haben 30 Frames pro Sekunde. Das heißt, die Zeit zwischen den Frames ist der Kehrwert. Das ist einfach die Zeit, die ein Frame steht, also zum Beispiel 0,033 Sekunden, wenn wir jetzt 30 Frames pro Sekunde haben. Dann habe ich dieses S, das ist die Anzahl der Schritte und ich habe die Distanz, die zu überwinden ist. Und dann kann ich ausrechnen, wie weit in einem einzelnen Frame die Distanz ist. Das heißt, in dem Fall würde sich 560 durch 80, würde also das Objekt sich pro Frame um 7 Pixel bewegen. Das war mein Delta von vorher. Und kann jetzt ausrechnen, was eigentlich meine Geschwindigkeit ist. Also die könnte ich natürlich auch für die gesamten Ablauf schon ausrechnen. Ich habe es jetzt pro Frame ausgerechnet, weil es ja vielleicht sich von Frame zu Frame unterscheiden kann noch. Also das ist einfach natürlich die zu überwindende Distanz durch die Zeit geteilt. Also in dem Fall 7 durch ein 30stel, 7 mal 30, also 210. Das heißt, ich habe jetzt eine Geschwindigkeit errechnet für meinen Punkt, dass mein Objekt, das sich bewegt, von 210 Pixel pro Sekunde. Und wenn Sie in dieses Buch reinschauen, das jetzt schon ein paar Mal zitiert worden ist, über Programmierung mit Pygame, der schlägt vor, denke ich auch ganz gut mit ganz gutem Recht, um den Überblick zu behalten, was jetzt eigentlich wirklich passiert, sozusagen über die Bewegungsgeschwindigkeit der Objekte nachzudenken in Pixel pro Sekunde und damit auch das Programm aufzuziehen. Das heißt, ich kann sagen, wir haben eine Geschwindigkeit von 210 Pixel pro Sekunde, die stellen wir ein. Und dann kann ich mir die anderen Sachen nach diesen Formeln, die ich jetzt da mühsam mir aufgeschrieben habe, natürlich ausrechnen. Also wenn ich zum Beispiel diese Schrittweite will, dann kann ich die jetzt ausrechnen und kommen mit ein bisschen Einsätzen, die Distanz pro Frame, komme ich auf f mal d durch v, das f ist meine Bildrate, D ist die Gesamtdistanz, die zu übermitteln ist, also die 500, zu überwinden ist, die 560 Pixel in meinem Fall. V ist die Geschwindigkeit, die 210, die ich eingestellt habe. Das heißt, ich kann auch, wenn ich sozusagen mit der Geschwindigkeit einsteige als Startwert, kann ich mir die notwendigen anderen Größen, die ich brauche, dieses Delta und die Anzahl der Schritte ausrechnen einfach. Ja, und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, das zu programmieren, wenn man jetzt davon ausgeht. Dann kann ich sagen, ich habe die Framerate 30 und eine Geschwindigkeit von 210 Pixeln pro Sekunde. Die stelle ich sozusagen hier als Geschwindigkeitsspeed ein. Ich habe nach wie vor eben, wie gesagt, bei dem Clock-Tick die Framerate und rechne jetzt eigentlich so wie immer. Allerdings hier, wenn ich bei dem Berechnen des X bin, dann muss ich ja dieses Delta sozusagen ausrechnen. Um wie viel schalte ich denn dann tatsächlich weiter? Und das Delta ist jetzt nach diesen Formeln, die wir davon hatten, Tf mal V, also die Zeit, die in dem Frame vergangen ist, mal die Geschwindigkeit. Ja, die Zeit, die in dem Frame vergangen ist, die kann ich mir ausrechnen. Das ist 1 durch die Framerate oder ich kann es noch besser gleich messen, weil das Clock-Tick gibt mir ja immer die Zeit zurück als Ergebnis, die verlaufen ist seit dem letzten Tick. Und wenn ich das durch 1000 teile, dann habe ich es in Sekunden. Also Time passed in Seconds mal Speed, kriege ich raus, was dann eben tatsächlich der das X weiterzuschalten ist. Vom Ablauf her schaut es vollkommen identisch aus. Ich glaube, man braucht es jetzt gar nicht wirklich starten. Das ist halt einfach dieser rote Ball, der von links nach rechts fährt. Was vielleicht noch bemerkenswert ist, ist, dass man an manchen Stellen sehr vorsichtig sein muss mit dem, was man da tippt. Hier wird zum Beispiel ganz bewusst durch 1000.0 geteilt, um sicherzustellen, dass die Division auch wirklich als Gleitkommadivision durchgeführt wird. Da muss man an manchen Stellen eben auch, habe ich vorher schon angedeutet, genau darauf achten, dass man den richtigen Datentyp und die richtige Operation auslöst. Und ein einfacher Trick in Python ist, dass sie an den Stellen, wo eine Zahl vielleicht zufällig eine Ganzzahl ist, aber sie letztlich eine Gleitkomma-Operation haben wollen, dass sie dort eben Punkt 0 dahinter schreiben, dann ist es eine Gleitkommazahl und dementsprechend wird die richtige Operation dann auch ausgewählt. Ja, jetzt haben wir vorher bei Flash irgendwie bewundert, dass die ganz schön Farben interpolieren konnten. Das können wir natürlich auch. Und man muss ja nicht immer alles neu erfinden. Das ist ganz typisch, auch wenn Sie jetzt mit sowas programmieren, haben Sie sicher auch schon gemacht, dass man dann halt irgendwo im Netz oder in Büchern schaut, ob man Beispiele findet. Und da gibt es zum Beispiel in diesem Pygame-Buch gibt's eine Methode, die sehr schön geeignet ist, um Farben zu interpolieren. Das heißt, Sie haben einen Überblendfaktor, der zwischen 0 und 1 variiert und in dem mischen Sie die beiden Farben zusammen. Also jetzt sind hier verschiedene Farben, die muss man da als Triple spezifizieren. Sagen wir, Rot ist also 255, 00, Blau 00, 255, sind also die Rot-Grün-Blau-Werte jeweils als Bytes angegeben. Ja, und wenn ich solche Farbwerte habe, dann geht das Blend-Color so, dass es zuerst mal die drei Farben auseinander nimmt, Color 1, Color 2, die zwei Farben in ihre drei Werte jeweils auseinander nimmt. Also Color 1 in Rot, Grün und Blau Wert, Color 2 in Rot, Grün und Blau Wert. Und dann passiert wieder die gleiche lineare Interpolation, die wir schon hatten. Wir rechnen also ein neues Rot aus, als Rot 1 plus Rot 2 minus Rot 1 mal Blendfaktor. Das ist genauso wie wir vorher, die gleiche Formel, die wir vorher benutzt haben, um bei dieser Interpolation über den X-Wert, über die Distanz eben auszurechnen, dass wir jetzt an einer bestimmten Stelle sind. Und das gleiche machen wir für Grün und für Blau. Das heißt, die werden alle sozusagen in allen drei Farbbereichen wird sozusagen mit dem gleichen Faktor zusammengemischt. Und dann geben wir das Rot-Grün-Blau-Wert gemeinsam wieder zu. Das ist also eine Möglichkeit, Farben ineinander zu überblenden. Und wenn ich jetzt diese Prozedur oder diese Methode immer wieder aufrufe, mit zwei Farben und einem Wert zwischen 0 und 1, der zwischen 0 und 1 variiert, zum Beispiel Rot, Blau und ein Color Factor, der zwischen 0 und 1 zum Beispiel ansteigt, mit 0 anfängt und dann bei 1 aufhört und dazwischen Zwischenwerte einnimmt, dann habe ich eben Zwischenwerte, Farbzwischenwerte zwischen Rot und Blau. Und genau sowas macht das Flash natürlich auch hinter den Kulissen für uns. Und Sie hatten ja vorher diesen bisschen komplizierteren Motion Tween, wo sich dieser Kreis eben rüber bewegt hat, größer geworden ist und eine andere Farbe angenommen hat. Und das ist jetzt so furchtbar schwierig auch wieder nicht. Also eine Möglichkeit, das zu berechnen, wäre, dass Sie hier einen Size-Faktor und einen Color-Faktor, also einen Faktor für die Größe und einen für die Farbe, mitrechnen in der Schleife und Anzahl der Schritte vorher mal ausrechnen und Sie sagen, der Size-Faktor wird zum Beispiel immer ein bisschen hochgesetzt, so dass es dann am Ende durch alle Schritte durchgerechnet eben genau 1 gibt. Der Size-Faktor geht also mit 1 an und wird dann in 80stel Schritten hochgezählt, bis er dann letztlich nochmal bei 1 ist, also 2 hat er insgesamt, das heißt am Schluss haben wir eine Verdoppelung. Der Farbfaktor fängt bei 0 an und wird auch in kleinen Schritten hochgezählt, bis er bei 1 ist, das heißt, der hört dann bei 1 auf. Okay, also haben wir sozusagen hier zwei Größen, die eine geht von 1 bis 2 in kleinen Schritten, die zweite geht von 0 bis 1 und beim Zeichnen können wir das jetzt berücksichtigen, wenn wir den Circle zeichnen, dann sagen wir da, wo die Farbe eingestellt wird, Blend Color, Red Blue Color Factor. Das heißt, es wird der Zwischenwert zwischen Rot und Blau ausgerechnet, der sich mit dem aktuellen Überblendungsfaktor, dem Color Factor, ergibt. Die Position wird so ausgerechnet wie immer, die haben wir auch gerade dann variiert. Und die Größe ist, also der Originalradius multipliziert mit dem aktuellen Size Factor, also mit dem aktuellen Skalierungsfaktor. Eine der vielen Möglichkeiten, das zu machen. Was Sie sehen ist, wenn Sie diese linearen Interpolationen einmal sozusagen im Griff haben, dann ist es auch nicht so furchtbar schwierig, dort mit Farben, Größen und so weiter zu arbeiten. Also so ähnlich wie das in Flash war, kann man da natürlich die verschiedenen Eigenschaften ganz wunderbar manipulieren. Ich kann ja auch hier mal schauen, also das wäre jetzt tatsächlich das Beispiel, das wir gerade hatten, in der Entwicklungsumgebung. Jetzt auch nochmal komplett alles, was man dazu braucht. Da kommt natürlich das Import noch dazu und Sie müssen Init machen. Es werden noch ein paar Konstante oben definiert. Man muss den Bildschirm natürlich aufbauen. Dann kommt meine Blend-Color-Methode, genauso wie ich sie erklärt habe. Und jetzt, denke ich, genau der Ablauf, wie es jetzt auf den Folien war. Und jetzt hoffen wir mal, dass das ganze Bild fällt. Wunderbar. Das liegt an... Animation Basics 4. So. Liegt daran, dass ich zuletzt... Das liegt daran, dass ich zuletzt mit JavaFX gearbeitet hatte. Also das ist jetzt genau der Effekt, der passiert ist. Und Sie sehen, das ist um nichts hässlicher als mit Flash. Und hat so das gute Gefühl, wir haben alles von Hand gemacht. Ne? Also lineare Interpolation ist absolut keine Zauberei. Ja, jetzt möchte ich wieder mal zurück zu dem Flash, weil das ja vielleicht auch die bessere Ergänzung noch zu den Übungen ist. Mit dem Python und Pygame arbeiten Sie in den Übungen ja noch eine ganze Menge. In dem Flash haben wir ja noch ein weiteres Problem, dass wir jetzt sozusagen irgendwie so eine absolute Sicht immer auf die Zeit hatten, wo wir genau gesagt haben, hier ist das 13. Bild und in dem ist die Position des Objekts hier genau auszurechnen, ob jetzt absolut oder relativ. Wenn Sie jetzt daran denken, dass Sie zum Beispiel irgendwelche Spiele programmieren, und das werden wir in der nächsten Vorlesung auch näher anschauen, wo irgendein Objekt, zum Beispiel so ein Ball, einen Impuls kriegt und sich bewegt, dann wissen Sie nicht so genau vorweg, wo der zu einem bestimmten Zeitpunkt sein soll. Das können Sie nicht wirklich ausrechnen. Das heißt, der muss viel stärker ein autonomes Objekt sein, das abhängig von allen möglichen Randbedingungen sich aber bewegen kann. Das heißt, dieser Ball muss in einer objektorientierten Art und Weise auf den Verlauf der Zeit reagieren. Der sitzt irgendwo, hat vielleicht eine eigene Eigenschaft, Bewegungsrichtung, Bewegungsgeschwindigkeit. Wie gesagt, objektorientiert, ist ein Objekt mit eigenen Eigenschaften. Aber die Zeit vergeht und die Zeit, das sind Ereignisse. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form ein bisschen genauer verstehen, was jetzt eigentlich sozusagen eine vernünftige Art ist, auf den Verlauf der Zeit zu reagieren und das in Bewegungen umzusetzen. Das heißt, wir wollen jetzt in Flash in einer Art und Weise nochmal das Programmieren anschauen, dass wir nicht mit diesen Tweens und Zeitleisten arbeiten, sondern dass wir auch in Flash sagen, es ist so ein ähnliches Ereignis wie unser Tick, das wir gerade im Pygame hatten. Ein Ablauf sozusagen der Zeit, in dem das Frame angezeigt wird. Ja, und da gibt es tatsächlich auch ein Event, das heißt aber nicht Tick. Und das ist jetzt wieder ein schönes Beispiel dafür, dass die gleichen Konzepte unter ganz anderen Namen sich kreuz und quer durch die Plattformen ziehen. Das Gebilde heißt in Flash Enter Frame Event. Und zwar deswegen, weil immer wenn ein neuer Frame angezeigt wird, ein neues Bild angezeigt wird, natürlich zunächst mal eine Menge passiert. Da wird die ganze Anzeige aufgefrischt. Viele Programme müssen möglicherweise gestartet werden, die da ausgeführt werden müssen, um die Anzeige eben wieder richtig auszurechnen. Und da können wir uns sozusagen auch mit anhängen und können uns benachrichtigen lassen, wenn ein neues Bild kommt. Und die Häufigkeit, mit der das Enter-Frame-Event gefeuert wird, ist natürlich genau unsere Framerate. Das wird so oft pro Sekunde ausgelöst, wie wir eben tatsächlich einstellen, mit zum Beispiel 24 Bildern pro Sekunde, wird eben 24 Mal pro Sekunde ein Enter-Frame-Event gemacht, auf den wir dann jeweils reagieren können. Ja, das ist also die alte Geschichte. Wir brauchen einen Event-Händler und müssen den registrieren, um darauf zu antworten. Wenn Sie jetzt wieder mal in die Literatur schauen oder vielleicht sogar in die Folien von vor 2 Jahren von der Vorlesung schauen, dann werden Sie feststellen, dass dort an vielen Stellen eine spezielle Prozedur, eine On-Enter-Frame-Methode behandelt oder benutzt wird, was in Flash auch seit einiger Zeit eine Möglichkeit ist, Enter-Frame-Events zu behandeln. Aber auch da hat sich in der Evolution von Flash was getan. Die Version, wie ich es jetzt hier zeige, ist anders als die anderen, weil es eben sozusagen die neueste Version ist in ActionScript 3 und Flash CS 4, was viel stärker objektorientiert ist, viel besser strukturiert ist eigentlich, aber naja, halt vielleicht nicht zu allem passt, was man in der Elternliteratur noch findet. Also, wir müssen objektorientiert denken, was ja bis jetzt noch gar nicht so richtig eine Rolle gespielt hat. Also alle Objekte haben ihre lokalen Methoden, um damit umzugehen. Und zum Beispiel weiß mein roter Kreis, weiß, wo er sitzt. Das ist jetzt vielleicht ein Ball. Der hat eine X-Position, eine Y-Position. Er hat vielleicht auch eine Geschwindigkeit. Er soll aber auch angezeigt werden. Das heißt, damit der angezeigt werden kann, muss der in diese ganze Grafikstruktur von Flash mit eingebunden sein. Das heißt, der ist eine Unterklasse oder die Klasse für meinen Ball soll eine Unterklasse von MovieClip sein. MovieClip ist eine Klasse aller dieser angezeigten animierten Objekte in Flash. Und damit hat er auch in dem Moment, wo ich meinen Ball sozusagen selber programmiere und den als Unterklasse von MovieClip habe, brauche ich mich um solche Dinge wie die X- und Y-Koordinaten auch gar nicht mehr zu kümmern, weil jeder MovieClip, der angezeigt wird, hat immer eine X- und Y-Eigenschaft. Das heißt, ich habe dann immer diese beiden Objekteigenschaften X und Y, auf die ich sofort zugreifen kann, weil ich die geerbt habe von MovieClip. Also wieder mal ein schönes Beispiel, wo Objektorientierung eben hier wirklich gut hilft. Ja, und dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass mein Objekt irgendwie eine Möglichkeit hat, sich zu aktualisieren. Also zum Beispiel, wenn jetzt wirklich ein neues Bild angezeigt wird, seine neue Position auszurichten. Irgendwie eine Update-Methode, wo ich sage, okay, die Zeit ist vergangen, da bin ich jetzt. Mein X und Y hat verändert sich mit einem bestimmten Algorithmus, weil ich eben eine bestimmte Geschwindigkeit habe, eine bestimmte Richtung, habe jetzt neues X und Y. Und mein Enter-Frame-Händler muss dafür sorgen, dass alle Objekte, die irgendwie betroffen sind, dass bei denen auch der Update wirklich ausgelöst wird. Das heißt, bei jedem Tick vom Enter-Frame, von dieser Uhr, muss das Objekt dann auch wirklich benachrichtigt werden. Und da sind wir wieder in so einer objektorientierten Ereignisbenachrichtigungsstruktur. Ja, wie schaut denn das aus? Also wieder zurück zu Flash. Das schaut im ersten Moment genauso aus eigentlich wie vorher. Wir haben also jetzt einen Ball, der hier auf die Bühne gezeichnet wird. Da ist nichts anders. Allerdings wird sich jetzt im weiteren Verlauf herausstellen, dass sich auf der Zeitleiste gar nichts mehr tut. Der Ball, der wird hier auf der Zeitleiste eben einmal angelegt und kriegt jetzt sein als Objekt sozusagen Eigenschaften. Was ganz wichtig ist, ist, dass dieser Ball eine Instanz eines Symbols in der Bibliothek ist. Das war aber vorher auch schon so bei der Animation. Können Sie sich erinnern, habe ich mal gesagt, wenn das keine Instanz ist, dann kriegen wir vom System her eine Fehlermeldung, beziehungsweise vernünftigerweise wird es dann gleich umgewandelt, oder wird einem angeboten, es umzuwandeln. In dem Fall machen wir es selber. Und was hier auch passiert ist, das ist hier angedeutet, exportieren Ball. Es ist für diesen Ball eine ActionScript-Klasse assoziiert. Wenn Sie sich erinnern, habe ich zum Beispiel schon an mehreren Stellen, aber wo ich es ganz bestimmt gemacht habe, mit den 4 Farbflächen, wenn man mit der Maus drüber fährt, die dann aufblitzen, habe ich erklärt, dass man einem Objekt in Flash eine ActionScript-Klasse, objektorientierten Code, zuordnen kann. Also, dieses Ding hat eine zugeordnete Klasse, die heißt BallAS. Das kann man jetzt nicht lesen, auf den Folien kann man es lesen, die ist auch dort oben schon als Reiter in der Tabulatorsicht da. Das heißt, man arbeitet dann parallel natürlich immer auch in dieser ActionScript-Klasse. Ja, das ist jetzt diese Klasse Ball, und zwar jetzt wirklich der Reiter dort oben angeklickt und jetzt auch einfach ein Screenshot rausgenommen, wenn man jetzt den eingebauten Editor benutzt. Schaut gar nicht so schrecklich viel anders aus, interessanterweise, als bei Pygame. Ich muss also da meinen Import machen, Flash Display Stern, damit ich an die Movie Clip Klasse komme. Ich baue also eine Unterklasse von Movie Clip. Damit habe ich die X- und Y-Eigenschaften schon geerbt, wie gesagt. Die kommen da unten vor, dass ich die verändere. Aber das ist eine Sache, die nicht ich definiert habe, die in dem Movieclip definiert ist. Ich kann mir aber privat sozusagen meine eigenen Eigenschaften noch dazu definieren. Ich habe jetzt einen Speed, eine Zahl, gleich 0, einfach die Geschwindigkeit, mit der sich der Ball bewegen kann. Ein Moving, das ist einfach, ich glaube, das benutze ich im Moment noch gar nicht, benutzt man vielleicht später nochmal, einfach ein Schalter, mit dem ich einstellen kann, ob der Ball sich überhaupt bewegt oder wenn das Moving auf False ist, dann bleibt er an Ort und Stelle. Und ich habe eine Möglichkeit, dem Ball eine Grenze zu setzen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Kollisionsbehandlung schon. Das kann man natürlich dann noch viel komplizierter machen, dass man das über andere Objekte auch macht, dass man mit anderen Objekten kollidiert. Das ist auch ein eigenes Kapitel für sich. Aber das ist jetzt hier so gemacht, dass wenn der an diese Grenze anstößt, der Ball, wenn er die berührt, dann reagiert er in dem Fall dadurch, dass er seine Geschwindigkeit umdreht und in die Gegenrichtung läuft. Und auch wenn die Position an Null anstößt, dann dreht er es auch wieder um. Das heißt, es ist jetzt schon ein bisschen ein komplizierteres Verhalten, weil der Ball von links nach rechts laufen kann. Und er hat eine Grenze links Null und rechts eine Grenze, die ich ihm vorgebe, Limit. Ja, und damit das funktioniert, hat er eine Methode Update, die ist eigentlich ganz einfach, die macht nichts anderes als x plus gleich Speed. Gut, Speed ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen im Vergleich zu dem Code vorher irreführend, da müsste man eigentlich sagen Delta x, das ist nicht die Geschwindigkeit so richtig, sondern das ist das Delta, das er pro Frame sich bewegt. Dann ist es genauso wie vorher in Pygame. Und wie gesagt, wenn x links anstößt oder rechts anstößt, also wenn das plus Width, da hätten wir wahrscheinlich hier auch noch besser mit Width nochmal den Abstand rechnen müssen. Also wenn wir rechts, ja doch, passt schon, x kleiner gleich 0, weil der Registrierungspunkt ist am linken Rand, stimmt schon. Also wenn der linke Rand vom Objekt am linken Rand anstößt bei 0 und x plus Width ist der rechte Rand des Objekts, wenn der über den Limit rausgeht, dann drehen wir einfach die Geschwindigkeit bzw. dieses Delta um. Dann wird es also abgezogen statt draufgezählt und umgekehrt. Ist eigentlich erstaunlich simpel. Jetzt müssen wir aber noch dafür sorgen, dass das Ganze eben auch wirklich abläuft. Das heißt, wir müssen sowas wie ein Hauptprogramm natürlich auch schaffen. Und das machen wir natürlich in dem Flash-Programm selber, in dem Flash-Autoren-System. Hier sind wir also wieder im Bild 1 der Hauptzeitleiste. Und ich habe es jetzt sauber separiert in zwei Ebenen, die Grafikebene, in der sitzt der Ball, und separat eine Code-Ebene, in der sitzt bloß der ActionScript-Code. Und das ist jetzt die Anzeige dessen, was an Code in diesem ersten Bild drin ist. diesem Ball, dieser Ballinstanz habe ich den Namen Ball 1 gegeben und jetzt kann ich dort Eigenschaften setzen, weil ich diese Eigenschaften als Public in das ActionScript-Class definiert habe. Darum darf ich die setzen. Ich hätte natürlich auch die als Private definieren können, wäre vielleicht eleganter und müsste dann Getter- und Setter-Methoden definieren. Also ganz normale objektorientierte Programmierung hier. Also ich habe sie als öffentlich gemacht, deswegen darf ich hier Moving gleich True, Speed gleich 10 setzen und kann sagen, was das Limit ist. Und in dem Fall, das muss man auch wieder nachschauen, kann sich kein Mensch merken, wie das dann jeweils in der aktuellen Version des richtigen Systems heißt, muss man halt die Größe der Bühne ausrechnen. Das heißt jetzt zurzeit Stage.StageWidth mit einem kleinen Stage, das hat schon alle möglichen anderen Bezeichnungen gehabt in der Geschichte von Flash. Auf jeden Fall ist das die Breite meiner Bühne. Und ich habe jetzt hier einen Event-Listener, registriere beim System einen Event-Listener, genauso wie für Maus-Events und alles andere, für Enter-Frame und gebe eine Methode an, Enter-Frame-Händler, und die muss ich natürlich auch definieren. Und dieser Enter-Frame-Händler, der macht nichts anderes, als eben sich darum zu kümmern, was sind denn die Objekte, die aktualisiert werden müssen. Das ist in meinem Fall relativ simpel, nämlich dieser Ball 1, der muss eben sein Update bekommen. Man kann sich vorstellen, dass man das natürlich an der Stelle beliebig komplexer machen kann. Wenn ich ganz viele Objekte habe, dann kann ich die natürlich sich registrieren lassen hier und hier eine generische Methode haben, die einfach alle registrierten Objekte durchgeht. Das haben wir ja alles schon mal angeschaut, wie das funktioniert. Also das ist das Grundprinzip. Ja, ich gehe vielleicht jetzt auch in die nächste Folie noch durch damit, und dann schauen wir uns das im System noch mal kurz an mit Flash, damit es nicht zu viele Unterbrechungen von der Präsentation sind. Also das Zweite ist, wenn man jetzt noch ein bisschen sozusagen weiterspielen will, dann kann ich ja die Animation noch ein klein wenig komplexer machen und den Ball zum Beispiel nicht bloß von links nach rechts laufen lassen, sondern jetzt hat er noch eine zusätzliche Eigenschaft, nämlich einen Jump. Das heißt, er kann auch noch ein bisschen nach oben. Also ich kann die Höhe einstellen, die er nach oben geht. Und jetzt wird auch das Y modifiziert. Das wird eben normalerweise mit dem Jump erhöht. Und ja, und so ein Jump soll ja irgendwie mal raufgehen und wieder runter. Der hat zwei so Phasen. Kann ich hier auch programmieren. Und zwar wird das hier gemacht mit in left half, eine boolsche Größe. Solange ich in der linken Hälfte bin, wird raufgezählt. Wenn ich in der rechten Hälfte bin, wird runtergezählt. Also in left half oder not in left half. Ja, jetzt muss man aufpassen, ob man nach rechts oder nach links geht. Wird hier auch mitgeführt. To right heißt, ich gehe nach rechts. Und genau genommen ist es so, wenn ich in der linken Hälfte bin und nach rechts fahre, dann muss ich mein Y kleiner machen. Das heißt, dass ich nach oben gehe. Da muss man einen kleinen Moment nachdenken. Aber es wird ja von oben gezählt. Passt schon. Und wenn ich nicht in der linken Hälfte bin, sprich in der rechten, und nicht nach rechts gehe, also nach links, dann geht es andersrum. Also, gar nicht so furchtbar schwierig eigentlich, aber man sieht schon, der Code wird dann ein bisschen komplexer und an dem Code kann man dann auch ein Beispiel sozusagen sehen. Ich habe das ja alles schön relativ ausgerechnet. Jetzt gehen wir wieder in unser Flash-Werkzeug und probieren das auch konkret aus. Zuletzt geöffnet. Ball Motion heißt das, glaube ich. Machen wir es lieber. Ja, Ball Motion Flar. Und dann machen wir auch unsere ActionScript-Klasse dazu auf. Also das ist die ActionScript-Klasse, die schaut genauso aus, wie wir es gerade hatten. Das ist dieses Ball Motion Flash. Und Sie sehen, da ist in der Zeitleiste jetzt gar nichts mehr, außer dass hier eben in der damit. Mag nicht. Jetzt. Dass hier im ersten Bild der Code eben drin steht für den Event-Händler. Ja, wie kann ich das ausprobieren? Jetzt hilft es mir natürlich auch nichts, wenn ich so wie vorher, da habe ich einfach Steuerung abspielen gesagt gehabt, um den Twin anzuschauen. Wenn ich das mache, das hilft jetzt gar nichts. Da sind ja gar keine Bilder zum Abspielen, deswegen ist das auch gleich grau. Das ist ja nur ein Bild. Also vom Flash-Autoren-System her gesehen ist das eigentlich ziemlich langweilig, weil die ganze Dynamik sozusagen jetzt in dem objektorientierten Code drin liegt. Und das kriege ich nur mit, indem ich zum Beispiel Film testen oder gleich das Exportieren mache. Das heißt, es wird jetzt in Swift kompiliert und die Animation läuft dann ab. Und damit habe ich genau diesen Effekt natürlich, den ich vorher beschrieben habe. Der Ball bewegt sich von links nach rechts und dreht sich eben immer, wenn er an den beiden Rändern kommt, in der Bewegungsrichtung um. Und wie gesagt, das ist jetzt im Prinzip eine Animation, die aber keinen Tween mehr benutzt oder wo der Tween auch in Flash von Hand sozusagen gebaut ist. Und Sie sehen bestimmt spätestens in der nächsten Vorlesung ganz deutlich, dass das sehr häufig auch notwendig ist, dass man sowas tatsächlich kann. Ja, und jetzt haben wir noch ein Beispiel, und das ist das, was wir was ich Ihnen vorher auf den Folien gezeigt hatte. Da ist im Hauptprogramm nichts anderes, aber ich habe jetzt eine andere ActionScript-Klasse, und in der ActionScript-Klasse ist jetzt dieses vertikale, die vertikale Bewegung drin. Ja, da macht er das natürlich, er springt nach oben und jetzt lasse ich es bewusst ein bisschen laufen, weil ich vorher mal was gesagt habe, was vielleicht da ganz gut zu illustrieren ist. Also wenn man ganz zufrieden ist, hurra, der läuft von links nach rechts, dann heißt es noch nicht unbedingt, dass die Animation dann letztlich genau das tut, was man sich gewünscht hat. Sie sehen durch das, muss man sich genau anschauen, woran es wirklich liegt, aber durch diverse Schmutzeffekte in meiner Programmierung kann mir sowas passieren, dass sich erst durch längere Abläufe dann sozusagen Ungenauigkeiten sichtbar werden und dieses Objekt zum Beispiel irgendwo ganz anders hinläuft, als ich es ursprünglich dachte. Den Fehler, wo das steckt und wie wir das verhindern können, können Sie sich ja ruhig gerne auch selber suchen. Mir geht es jetzt vor allem darum, Ihnen einfach klar zu machen, dass sowas einfach passieren kann, und im schlimmsten Fall, es können Programmierfehler sein, die sowas erzeugen, aber im schlimmsten Fall kann es sein, dass von meiner Logik her gar nicht so viel falsch ist, sondern dass es ausschließlich durch Rundungsfehler entstanden ist. Ja, und was Zweites, was man sozusagen sich nochmal bewusst machen muss an diesem Beispiel, ist, dass wir es hier mit Kollisionserkennung eigentlich im ersten Fall zu tun hatten, dass dieses Objekt, das sich da bewegt, eben autonom sozusagen ein Hindernis erkennt. Weil wenn ich die Animation sozusagen global programmiere, anlege mit so einem Tween auf der Zeitleiste, dann kann ich das ja dafür sorgen, dass wenn da ein Objekt im Hindernis ist, dass das entsprechend irgendwie bremst. Aber jetzt kann es ja sein, dass so ein Objekt einfach erscheint oder dass mein Ball an der Stelle ist, zufällig, wo eben das Objekt vor ihm auftaucht, zum Beispiel der Rand des Bildschirms. Und da ist jetzt ein ganz einfacher Fall schon von Kollisionserkennung dabei, dass es zumindest zwei Ränder gibt, von denen wir wissen, über die dürfen wir nicht raus, und da prallen wir sozusagen ab. Das werden wir uns nochmal genauer anschauen, was das heißt, wenn zum Beispiel zwei Bälle aufeinander prallen, wie man das erkennen kann und ausrechnen, was da passiert. Ja, jetzt habe ich noch zwei ganz kleine Themen. Das eine ist nicht wirklich ein kleines Thema, aber das sollte zumindest erwähnt werden. Wenn man ins Detail geht, wird es wieder ganz kompliziert. Ich schleppe ja immer noch so eine weitere Plattform ein bisschen mit, sozusagen, von der ich mir wieder mal Ausschnitte erkläre, wie das da geht. Wenn Sie jetzt in das Java FX reinschauen und dort Animationen betrachten, dann stellen Sie auch wieder fest, dass Sie eine ganze Reihe von Begriffen einfach wiederfinden. Sie haben zum Beispiel hier eigene Elemente in dieser Palette vorgesehen für eine Keyframe-Animation. Das heißt, Sie können sich Schlüsselbildanimationen dort eben auch in diesem Szenegraphen anlegen. Und Sie haben Interpolatoren, zum Beispiel eben so einen linearen Interpolator, den Sie dann auf irgendwelche beliebigen Werte anwenden können und damit wieder genau das Gleiche machen können, dass Sie zum Beispiel die Position interpolieren oder die Farbe interpolieren und so weiter. Sie haben noch ein paar weitere Sachen drin, Interpolatoren, die wir jetzt irgendwie noch nicht wirklich verstehen, und das ist das, was für die letzte Folie ist. Hier steht noch IsIn und IsOut. Und das sind Dinge, die Sie an verschiedensten Stellen finden. Die finden Sie in Flash, wenn Sie genau reinschauen, das heißt es in der deutschen Version Beschleunigung. Die finden Sie in Java FX, findet man auch an eigentlich überall, wo mit Animation gearbeitet wird. Und man kann es natürlich genauso auch, muss man überlegen, wie man es macht, in Python realisieren. Der Punkt ist der, dass Sie ein Objekt, wenn Sie es an eine Grenze sozusagen hinfahren, dass Sie es vielleicht nicht aus der vollen Fahrt zack in Stillstand fahren wollen oder wenn was aus dem Stand losfährt, dass das nicht sofort die volle Geschwindigkeit aufnimmt, sondern es ist viel natürlicher natürlich, dass die Geschwindigkeit langsam auf die volle Höhe kommt und dass am Schluss auch abgebremst wird. Ich werde mir jetzt die Mühe nicht mehr machen, dass jetzt, man kann es mit Flash auch vorführen, habe auch eine Version, wo man das sieht, wenn man es bei Flash einstellt und dann kann man eben wirklich am Ende der Bewegung abbremsen, dass es eben nicht plötzlich stehen bleibt, sondern wirklich ganz elegant sozusagen so abbremst, dass es dann an der richtigen Stelle steht. Also so grob ist es wie beim Flugzeug. Ja? Man hat so eine Startphase, wo es beschleunigt, 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 dann hat man so eine Reisefluggeschwindigkeit und dann geht es langsam wieder runter. Das bedeutet, man hat eine nichtlineare Interpolation an der Stelle. Und das bedeutet natürlich auch, dass Sie beim Ausrechnen zum Beispiel Ihres Deltas dann flexibel sein müssen und zum Beispiel am Anfang mit ganz kleinen Deltas rechnen Ihrer Bewegung und am Schluss und in der Mitte mit größeren, wenn Sie die volle Geschwindigkeit haben. Das heißt, Sie müssten diese ganzen Berechnungen, die wir im Interpolator haben, muss man entsprechend ein bisschen anpassen, damit man diese Effekte hat. In den Autorenwerkzeugen gibt es dann so Editoren, mit denen man wirklich einstellen kann mit Zahlenwerten, ob das eben beschleunigt oder bremst. Und jetzt in dem neuen Flash haben Sie sogar einen ganz komplexen sogenannten Bewegungseditor, mit dem können Sie die einzelnen Variablen, die animiert werden über die Zeit, können Sie ganz genau die Kurve sozusagen festlegen, wie die Steigung sozusagen in der Veränderung tatsächlich ausschaut und können das quasi als Diagramm zeichnen oder auch mit Zahlen einstellen. Also wissen muss man einfach, wenn die Animation sehr schön ausschauen soll, dann ist sie nicht rein linear, sondern hat eben auch noch solche nichtlinearen Elemente dabei. Ja, ich denke, das sollte im Moment für das Einstieg in die Animation reichen. Wie gesagt, da ist ein großer grafischer und künstlerischer Anteil dabei, da verstehe ich nicht so viel davon selber, aber habe ein ganz nettes Buch dazu, wo es auch schöne Beispiele gibt über die Techniken und da werde ich dann in der nächsten Vorlesung einiges darüber erzählen, auch mit so Comicfiguren, grafischen Comicfiguren, wie man die mit Flash geeignet animiert, dass man dann einen realistischen Eindruck insgesamt erzielt. Also da mal ein bisschen weniger Programmierung das nächste Mal. Ja, danke schön für heute.